Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ihr könnt sitzen bleiben. Der Predigttext steht heute im 2. Petrus, im 2. Kapitel. Wir beginnen mit Vers 4 und gehen dann ab Vers 9 weiter, wie auf eurem Gottesdienstzettel angegeben. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt insbesondere für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalten verachten. Segen und frech sind sie, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen, werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tag für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende, fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obwohl sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre besser für sie, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort: Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Gemeinde, Gott ist treu und souverän. Das ist nicht nur der Titel der heutigen Predigt, sondern das trifft auch, Gott sei Dank, bei meinen Predigten zu, die manchmal ja vielleicht etwas kontroversen Gesprächen nach dem Gottesdienst beim Kirchenkaffee führen, wie letzten Sonntag. Und daher jetzt ein kleiner Nachtrag zur letzten Predigt, der aufmerksame Zuhörer wird es merken, zur Predigt insgesamt trotzdem passt. Ich habe festgestellt, dass ich noch etwas zum Dispensationalismus sagen muss, diesem schweren Wort, dieser Lehre, die ich letzten Sonntag in der Predigt kurz erwähnt habe. Denn es stellt sich die Frage ab, wann ist eine Lehre eine Irrlehre? Ich habe den Dispensationalismus und dessen Lehrer als Beispiel für Irrlehrer genommen, indem ich passend zum Predigttext auf einen Vertreter dieser Lehre hingewiesen habe, der sich mehr durch seine Bücher immer wieder bereichert, als der Gemeinde damit zu dienen. Außerdem werden viele liebe Geschwister in ihrem Glauben oft verunsichert und verängstigt, weil bei Dispensationalisten leider zu oft die Endzeit, Kennzeichen der Endzeit und die Folgen der Endzeit im Mittelpunkt stehen und nicht Christus und das, was er bereits für uns getan hat. Damit verwirren diese Lehrer leider manchmal mehr, als dass sie im Glauben trösten und stärken. Ich schätze die Vertreter dieser Endzeitlehre dennoch sehr hoch, weil sie zumindest die Bibel als Gottes Wort sehr hochhalten und wertschätzen. Und sie strecken sich auch nach dem Kommen Christi aus. Und damit versuchen sie, Christus zu erheben. Ich möchte daher klarstellen, dass ich Glaubensgeschwister, die an den Dispensationalismus glauben, nicht als Irrlehrer bezeichne. Die Lehrer dieser Lehre haben aber leider eine etwas andere Hermeneutik als wir. Das heißt, sie gehen etwas anders mit der Bibel um, wie sie die Bibel verstehen. Und auch wenn es neben den klassischen, also diesen sehr streng konservativen, auch die progressiven, die gemäßigten Dispensationalisten gibt, so kommen sie dennoch zu falschen Schlüssen, die einen mehr, die einen weniger. Denn ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass auch das Alte Testament lehrt, dass man zu allen Zeiten nur durch den Glauben an den Messias von Gott gerechtfertigt wurde und nicht allein, indem man auf der Arche war oder indem man das Gesetz gehalten hat. Man kommt zu keinem Zeitalter um Christus herum, zu keiner Dispensation. Und wenn es tatsächlich ein tausendjähriges Reich geben würde mit einem neuen Tempel und der wiederholten Opfer, dann wäre damit Christus als Gott und sein rettendes, bereits geschehenes, vollbrachtes, vollkommenes Opfer am Kreuz nicht mehr im alleinigen Zentrum unserer Anbetung. Und das darf und kann nicht sein. Das geht nicht. Christus muss das Zentrum sein, immer, und Gott in der Anbetung. Tausendiges, jähriges Reich hin oder her, ob es das jetzt geben mag oder nicht. Und das ist der Grund, warum ich den Dispensationalismus nicht einfach so als eine mögliche Endzeitlehre dastehen lassen kann. Und ihr werdet jetzt gleich noch hören, dass Petrus auch nicht ein ganzes Kapitel allein über die Problematik der Irrlehrer spricht. Oder über die Zeichen der Endzeit. Liebe Geschwister, ihr habt letzte Woche gehört, wie Petrus uns vor falschen Lehrern warnt. Dazu nennt er auch Kennzeichen und Folgen. Und das ganze zweite Kapitel scheint irgendwie voll damit zu sein, damit wir die falschen Lehrer erkennen. Und es zeigt, wie schlimm falsche Lehre ist und was für schlimme Folgen es hat. Und es ist ja auch wichtig für uns, damit wir gerade die falschen Lehrer und ihre Lehren an ihrer Widersprüchlichkeit erkennen können. Wir sollen uns der Bedrohung, die es auch in der Gemeinde gibt, bewusst sein. Wir sollen uns aber auch unserer Verpflichtung, unserer Pflichten erinnern. Dafür ruft er Petrus uns das Verhalten von Noah und Lot ins Gedächtnis, die sich der gottlosen Mehrheit nicht anschlossen. Aber Petrus schrieb das alles nicht allein, um vor Irrlehrer zu warnen. Nein, die Problematik der Irrlehrer dreht sich im Zentrum um Vers 9, der die in Vers 4 begonnene Erklärung abschließt. Nämlich, dass Gott auch in Zukunft alles in seiner Hand hat, alles unter Kontrolle hat. In Vers 9 zeigt uns Petrus den großen Trost auf, den wir heute brauchen. Denn all das Schlechte, was er für die Kirche vorausgesagt hatte, es ist ja eingetroffen. Wenn wir die Situation der Kirche Christi in Deutschland betrachten, oder wenn wir die Tausende von Flüchtlingen sehen, die derzeit nach Deutschland strömen, dann ist es nicht verwunderlich, dass sich manch einer hilflos fühlt. Ja, und im Blick auf die Zukunft hoffnungslos ist und verzweifeln könnte in dieser Situation, weil die Zukunftsperspektiven nicht gerade super erscheinen. Die meisten der Flüchtlinge, ja, sie mussten, oder viele der Flüchtlinge mussten fliehen aufgrund ihres christlichen Glaubens, weil sie deswegen verfolgt wurden. Aber gucken wir uns um. Auch die Menschen um uns herum lehnen Gott ab. Sie entscheiden sich sogar bewusst gegen Gott. Und vor aller Augen, vor der Öffentlichkeit, nicht mehr nur bei sich zu Hause, leben sie ein von Gott abgewandtes Leben. Und Petrus wusste, dass es einmal dazu kommen wird. Und wiederholt darum so ausführlich, ja auch wie die anderen Apostel, wie Paulus und Johannes es auch getan hat. Er wiederholt einen Teil der Endzeitprophetien von unserem Herrn Jesus Christus selbst. Letzten Sonntag bin ich da auf Matthäus 24 eingegangen. Und dabei zeigt er auch, dass wir Christen, ja, wir stehen in der Gefahr, auf die Lehren, auf die falschen Lehren zu hören, weil die Mehrzahl der Menschen um uns herum gerade Gott abweist und ja, sich vielmehr ihren eigenen Gott zurechtbastelt. Aber jedes Mal, wenn solche Zeichen der Endzeit angekündigt wurden, dann wurde auch die über allem erhabene Herrlichkeit und Macht Gottes von ihm und seinem Sohn als das eigentlich Wesentliche betont. Was macht Petrus? Auch, und deshalb heißt der Titel der heutigen Predigt, ich wiederhole ihn noch einmal, Gott ist souverän und treu. Und das zeigt Petrus daran, indem er auf Gottes Allmacht hinweist. Darum erstens Gottes Allmacht. Petrus sagt uns nicht, dass schon bald alles wieder gut werden wird. Oder anders, dass die Welt, wenn sie sich nicht bald zu Christus bekennt, im Chaos enden wird. Er weist auf die Souveränität Gottes hin. Und dabei nennt er zuerst die Allmacht. Denn er sagt in Vers 9, der Herr weiß zu retten. Damit sagt er nichts anderes, als dass Gott über allen widrigen Situationen erhaben ist und zu retten vermag. Er hat die Macht und er ist auch wirklich fähig, uns aus dem Chaos und dem Abfall von Gott herauszuretten. Denn das meint er wahrscheinlich, wenn er in Vers 9 von der Versuchung im Singular spricht. Die letzte Versuchung, die Prüfung zum Abfall von Gott. Petrus kannte die Schriften des Alten Testamentes. Er wusste aus den fünf Büchern Mose und aus den Psalmen, dass nur Gott aus sich selbst heraus existiert. Und er allein frei ist. Das macht bereits der Gottesname Yahweh deutlich, der übersetzt werden kann mit Ich bin, der ich bin, oder auch Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist im Hebräischen das Gleiche. Gott bleibt trotz des Chaos auf unserer Welt unverändert. Gott ist der wahre und höchste Herrscher im ganzen Universum. So haben wir es heute Morgen im Psalm 115, Vers 3 gehört, wo steht, Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Außerdem haben wir es in der Lesung in Jesaja 45 gehört, dass Gott außer dem Gott der Bibel, dass es außer diesem keinen anderen Gott gibt. Gott, der Herr, er schafft das Licht und die Finsternis. Er gibt Frieden und schafft Unheil. Auch wenn das für unsere Ohren schwierig ist und wir sowas ungern hören. Gott ist souverän. Das heißt, er ist unabhängig von unserem Handeln. Und wir dürfen nicht hochmütig, klagend fragen, warum er ganz offensichtlich das Böse erlaubt und zulässt. Das steht uns nicht zu. So wie Jesaja sagt, der Ton kann nicht den Töpfer verklagen. Denn so ist Jesaja 45 zu verstehen. Denn wir wissen, dass Gott gut ist und nichts Böses tun kann. Ja? Damit meine ich, Gott lässt das Böse zu. Das ist hiermit, er schafft Unheil gemeint. Aber es bleibt ein Geheimnis, warum er es zulässt. Zumindest gebraucht er die, die Böses tun, sodass sie nicht gegen seinen Ratschluss gegenwirken können. Denn Gottes Macht und Wille kann nicht von unserem menschlichen Willen beschränkt werden. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er nicht allmächtig. Wenn das so wäre, hätten wir in diesem Punkt nämlich eine gottgleiche Macht mit unserem Willen. Und das kann nicht sein. Aber auch wenn Gott das Böse in der Welt und auch in unserer Kirche zulässt, so lässt er ihm den Bösen nicht gänzlich freien Lauf. Denken wir nur an die Geschichte von Hiob, wo der Satan auch die Erlaubnis Gottes brauchte, um Gott zu prüfen, ja, um ihn zu plagen. Um das Böse einzuschränken, bestimmt Gott zum Beispiel die Ordnungsmächte des Staates, die Obrigkeit, die Gerichtsbarkeit in einem Staat. Damit dämmt er das Böse ein. Aber nicht nur das. Wenn wir in die Geschichte blicken, dann fällt auf, dass Gott trotz großem Abfall von ihm er immer wieder Erweckungszeiten schenkte. Denn immer wieder, Stück für Stück, wichen und weichen die Menschen in ihrem geistlichen Leben von Gott ab. Und die guten moralischen Einstellungen weichen auch auf. Und die weltliche Sinnung bekam und bekommt immer wieder mehr Raum bei den Menschen. Aber Gott gab nach gewisser Zeit auch immer wieder ein geistliches Erwachen, womit sich gleichzeitig auch die allgemeine Moral wieder anhob. Auch auf diese Weise dämmt Gott böses und zuchtloses Handeln immer wieder neu ein. Manchmal war die Gottlosigkeit und Unmoral so groß, dass ein Aufruf zur Buße allerdings nichts mehr ausrichten konnte. So wie es zum Beispiel bei Ninive war. Die Bürger von Ninive ließen sich zur Umkehr und zur Buße rufen. Aber manchmal ist das nicht so. Und dann setzte Gott ein Zeichen. Er musste Gericht halten, indem er solche unbelehrbaren Menschen gerecht richtete. Und dafür nennt Petrus die Sintflut und Sodom und Gomorra als Beispiele. Gott lässt also bis zu einem gewissen Punkt Sünde und böses Verhalten zu, um dann zur richtigen Zeit einzugreifen. Und aller Welt zu zeigen, dass er trotz aller widrigen Umstände alles in seiner Herrschaft hat und in seiner Hand hat. Das Chaos kann niemals mächtiger sein als Gott. Und das ist das, das Wichtige, dass wir erkennen, Gott ist das einzig höchste Wesen im ganzen Universum. Er regiert für alle Zeiten wie ein König über das Himmelreich und das ganze sichtbare Universum. Und er ist mit Majestät und Stärke bekleidet, sagen die Psalmen. Er ist der Standard, ja, der Maßstab für Gerechtigkeit und Recht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt in meiner Predigt. Denn Gottes Souveränität und Treue zeigt Petrus auch auf, indem er die Gerechtigkeit Gottes aufzeigt. Zweitens, Gottes Gerechtigkeit. Gott ist in seiner Souveränität gerecht. Sonst wäre er nicht Gott. Er steht zu seinem Wort und Gesetz und kann deshalb nicht willkürlich handeln. Heute so und morgen so, wie es der Allmacht Allahs zugesprochen wird. So ist Gott nicht, der Gott der Bibel. Er bleibt seinem Wort treu. Wenn er es nicht täte, dann wäre er ein Lügner. Und dann wäre er nicht unveränderbar und nicht Gott. Aber dennoch fragen wir Menschen uns manchmal im Blick auf das ungerechte Treiben des Gottlosen, ob Gott gerecht ist, weil er das zulässt. So tat es auch der Psalmist im Psalm 73. Und Petrus macht unmissverständlich klar in Vers 9, Vers 13, Vers 16, dass Gott Gerechtigkeit ebenso uneingeschränkt, Gottes Gerechtigkeit ebenso uneingeschränkt ist, wie dessen Macht. Gott wird die Ungerechtigkeit richten. Ja, er muss definitiv jedes böse Denken und Handeln richten. Nur er darf das tun, denn er allein ist das höchste Wesen und hat allein das Recht, Gesetze zu bestimmen und die Gesetzesbrecher zu richten und dieses Gericht auch auszuüben, auszuführen. Ja, Gott ist nicht ein Gott nur von Christen, er ist der Gott aller Menschen. Er hat uns alle geschaffen. Er wird darum auch alle Menschen auf Erden richten. Falsche Lehrer werden dabei ein schärferes Urteil bekommen, denn sie verführen nicht nur sich, sondern sie verführen auch andere. Darum sagt Petrus, dass sie verdammt sind, weil sie gottlos sind, dass sie abscheulich sind, weil sie unmoralisch sind. Und dass sie verheerend sind, weil sie großen Einfluss haben auf Erden. Petrus macht in den Versen 10 bis 22 also noch einmal ganz deutlich, wie schlimm der Weg der Ungerechtigkeit ist. Dabei zeigt er zunächst auf, dass die Irrlehrer über himmlische Mächte lästern, weil sie frech sind. Und dabei haben sie nicht einmal eine wirkliche Ahnung, worüber sie eigentlich lästern. Das macht die Irrlehrer noch dreister als gefallene Engel, die viel mehr Macht und Stärke haben, andere Engel oder Menschen vor Gott zu verklagen, aber sie tun das nicht. Der Mensch erlaubt sich dieses. Die frommen Christen hingegen vergleichen Petrus mit den Gerechten Noah und Lot. Aber die Irrlehrer vergleicht er mit dem falschen Propheten, Bileam, dessen Gier nach Besitz und Geld ihn zu Fall brachte. In Vers 16 nennt Petrus sogar dessen große Schande, denn es musste sehr beschämend für den Propheten Bileam sein, sich von einem eigentlich stummen und in unserem Volksmund dummen Lastentier belehren zu lassen. Petrus nennt neben dem Besitztrieb der falschen Lehre aber noch den Geschlechtstrieb, der die Irrlehrer mehr leitet als Gottes Wort. Denn sie leben nach dem Fleisch. In ihrer Lust schlemmen sie. Sie verhalten sich schmutzig und unmoralisch. Sie begehren Frauen, das heißt, sie schauen nach Ehebruch aus. Sie begehren Frauen, die bereits verheiratet sind, und sie werden in all diesen Dingen auch nicht satt und niemals zufrieden. Mit ihrem Lebenswandel verwirren sie die Christen um sich herum, die nun denken, das sei okay so. Und genau das erleben wir heute. Wo immer wir hinsehen. Ich kenne viele Christen, die vorehelich zusammenleben und das sogar mit der Bibel in der Hand begründen und erklären. Oder sagen, ja, das ist sparsamer so. Viele gute Gründe, aber Gottes Wort spricht sich nicht positiv dazu aus. Oder Ehescheidungen sind in christlichen Gemeinden nichts Neues mehr. Ich kenne viele, die sich Christen nennen und geschieden sind und damit überhaupt kein Problem haben. Das ist eben heute so. Irrlehrer täuschen uns, indem sie vorgeben, Christen zu sein und uns geistliches Wasser geben wollen. Aber sie können nichts bieten, wie Petrus anhand der leeren Brunnen und der Wolke deutlich macht. Sie sind auch nicht standfest in ihrer Meinung. Denn Petrus beschreibt sie in Vers 17 wie vom Wirbelwind umhergetrieben. Sie reden stolze Worte, sie versprechen sogar die Freiheit. Aber was für eine Freiheit? Damals wie heute wahrscheinlich eine Freiheit, auch als Christ tun und lassen zu können, was ich selbst will. Denn in der frühen Gemeinde muss man sich vorstellen, die Menschen da waren noch nicht so christlich-moralisch geprägt wie unsere Gesellschaft, mit allen Gesetzen drum und dran. Da war es ganz normal, wenn man das tat, was man selbst wollte. Und jetzt, wunderbar, ein Evangelium und ich brauche mich nicht mehr zu verändern, ich kann immer noch in Freiheit das tun, was ich will. Das waren Kennzeichen, die Irrlehrer. Aber dabei kann doch nur das Evangelium geistlich stärken und lossprechen von unseren Sünden, wie wir es heute Morgen auch schon im Katechismusunterricht gehört haben. Es macht uns nicht frei von unserem Wesen, sündigen Wesen, aber es spricht uns los von unserem sündigen Verhalten, von unseren Sünden. Können uns nichts mehr anhaben. Aber Irrlehrer sind nach Vers 19 Sklaven des Verderbens, der Vergänglichkeit. Sie unterliegen ihren Trieben. Und jetzt könnte man sich wundern, wie das denn geht, wo doch in Vers 20 steht, dass die Irrlehrer einst dem Unrat der Welt durch die Erkenntnis Christi entflohen sind. Kann man also doch vom Glauben wieder abfallen? Aber Petrus macht so deutlich, wie es auch Johannes in seinen Briefen deutlich gemacht hat, dass der falsche Lehrer nur deshalb zurückfällt in die Sünde und von der Welt überwunden wird, weil er schon immer ein Knecht der Sünde war. Dieser Vers, dass sie Knechte sind, kommt davor. Rein verstandesmäßig haben sie wohl gemerkt, dass es besser ist, frei von der Sünde zu werden. Aber es ein Irrlehrer, kein wahrer Christ, ja, er kann seine Natur, seine sündige Natur nicht unterdrücken, genauso wie ein Schwein, ja, das nachdem es sauber geworden ist durch Wasser, trotzdem gerne wieder zurückgeht zum Schlamm, zum Dreck und sich darin suhlt. Oder der Hund, der etwas Unbekömmliches hochwirft und ausgespuckt hat, das gleiche Zeug aber kurze Zeit später wieder neu aufisst. Beide Beispiele mögen nun im Tierreich ihre bestimmte Erklärung haben, aber das ist egal. Es wird dabei wunderbar deutlich, dass der Glaube der Irrlehrer nicht von Herzen kommt ist, und ein rein verstandesmäßiger Glaube ist, welcher eben nicht lange standhält. Wie der Glaube, der als Same auf die Steine fällt und keine Wurzeln schlagen kann. Und hier kommt der Grund für dieses merkwürdige Verhalten dieser Menschen. Denn durch Vers 21 wird deutlich, dass Gott dieses Verhalten der Irrlehrer anscheinend deshalb zulässt, damit nur noch offensichtlicher deutlich wird, dass sie auf dem falschen Weg der Ungerechtigkeit sind. Dass das vor der ganzen Welt deutlich wird. Das gibt Gott nur noch mehr das Recht, aufgrund dieses offensichtlich nachgewiesenen ungerechten Handelns und Unglaubens, sie festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Sie werden um die Gerechtigkeit Gottes nicht drumherum kommen. Auch wenn sie gemäß der Worte Jesu in Matthäus 7, ab Vers 21 sagen, Herr, Herr, und behaupten, im Namen des Herrn zu weissagen und im Namen des Herrn Wunder zu tun. Ja, das ist ein ziemlich erschreckender und furchtbarer Gedanke, nicht wahr? Das sollte uns im Umgang mit der Bibel, mit Gottes Wort, mit dem Auslegen von Gottes Wort demütig machen und vorsichtig machen. Und außerdem sollten wir auf unseren Weg achten. Gehen wir auf den Weg Gottes? Oder versuchen wir es zumindest? Manchmal hilft uns Gott zu erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Denn wie die Beispiele von Petrus aufzeigen, kann Gottes Strafe auch unverzüglich nach dem sündigen Verhalten eintreffen. Und das macht auch das Gleichnis von dem verlorenen Sohn deutlich. Denn kaum hat der jüngere Sohn sein ganzes Erbe verprasst, landet er bei den Schweinen und wird nicht mal bei den Schweinen wirklich satt. Die Folge seiner Sünde. Gottes Strafe kann Folgen für das Leben eines Irrlehrers und Folgen für die Gemeinde haben. Und Nachwirkungen auch. Und die Strafe Gottes wird auch nach dem Tod bei Irrlehrern nicht enden. Denn Gott muss Gerechtigkeit üben. Sonst wäre er nicht Gott. Er kann die Sünde, den Verstoß gegen sein Wort, gegen sein Gesetz nicht tolerieren. Aber Gott ist nicht nur allmächtig und gerecht, dem Herrn sei Dank. Er liebt uns auch in seiner Barmherzigkeit. Darum drittens, Gottes Souveränität und Treue zeigt sich an seiner Liebe. In gleicher Weise, wie Gottes Macht und Gerechtigkeit ihn dazu befähigen, mit der Sünde fertig zu werden, genauso erbarmt er sich uns in seiner Liebe. Über die, die ihn fürchten und die nicht nach ihrem ungerechten und er richtet sie nicht nach ihrem ungerechten Verhalten. Denn Vers 9, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung, der Prüfung zu retten. Mit dieser Versuchung, ich habe es schon gesagt, in diesem Kontext des Kapitels, wahrscheinlich der Glaubensabfall gemeint. Wenn das mal nicht absolut tröstend ist. Und ich wiederhole an dieser Stelle, was ich schon in der letzten Predigt gesagt habe. Das heißt nicht, dass Gott uns aus allen Leiden, Problemen und Versuchungen heraushält. Petrus sagt ja von Lot, dass dieser sehr unter der herrschenden Ungerechtigkeit litt. Und unter Umständen kann es sogar sein, dass wir Christen um Christi willen und unserem Bekenntnis zu ihm getötet werden und körperlich leiden müssen. Aber Jesus sagt in Lukas 12, Vers 4 bis 5 auch, dass wir den Tod nicht zu fürchten brauchen. Aber einen sollen wir fürchten, nämlich Gott. Denn nur er hat die Macht, die Seele von der Hölle zu erretten oder sie dorthin zu verbannen. Deswegen brauchen wir uns vor der Macht der ungerechten Menschen nicht zu fürchten. Sie können uns ja nicht für immer schaden.
Wenn wir sterben, stirbt ja unser Körper. Aber unsere Seele ist vom ewigen Tod durch Gott, durch den Glauben errettet. Und das ist die Hauptbotschaft von Petrus in seinem zweiten Kapitel. Das ist das Zentrum in Vers 9. Denn er stärkt und Petrus stärkt uns und tröstet uns mit dieser großen Verheißung. Dass Gott uns bewahren wird vor dem endgültigen Gericht und Verderben. Gott befähigt uns durch den Glauben, die Angriffe des Satans letztlich zu überwinden und am Ende mit Gott als Sieger zu stehen. Petrus macht hier demzufolge deutlich, dass es vor Gott nur zwei Klassen von Menschen gibt. Es gibt die Gottseligen, die Frommen, und es gibt die Ungerechten, die Gottlosen. Ich denke, deshalb sprach Petrus im ersten Kapitel auch über die Heilsgewissheit eines Christen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt, die ich darüber gehalten habe. Denn für uns Christen ist es ausschlaggebend, mit absoluter Sicherheit wissen und sagen zu können, dass man zu diesen Frommen, in diesem Sinne, zu den von Gott gerechtfertigten Menschen gehört. Denn wir sind von Christus und von dem Tod und von der Sünde freigekauft. Das dürfen wir glauben und uns auch zu Christus bekennen, in dieser Freiheit. Wer den Geist Gottes hat, der hat darum auch wirklich einen veränderten Sinn. Er bezeichnet Gott nicht mehr als ungerecht, klagt ihn nicht an, sondern er erkennt seine Liebe und Treue zu uns. Der erkennt, dass Gott mit seiner Liebe zu uns viel treuer ist, als wir zu ihm sind. Gott hat sich in seiner Souveränität dazu entschieden, seine auserwählten Kinder zu lieben, uns zu begaben und uns zu bewahren vor dem ewigen Tod. Diese Botschaft darf uns des ewigen Lebens gewiss machen und uns bei allem Leid trösten. Und dann frage ich euch, ist diese Botschaft die Begründung, das Fundament eurer Freude, wenn ihr euch freut, ist das Fundament eurer Freude, bei allem Alltäglichen, wo ihr euch freut? Wenn ihr Leid ertragt, nehmt ihr diese Worte wirklich ernst? Nehmt ihr diese Lehre ernst? Es geht nicht nur um ein Gefühl, sondern es geht um diesen Zuspruch, dem wir vertrauen sollen, der uns wirklichen Trost gibt. Und diese Botschaft, dieser Trost, lässt uns dann auch gern Gott loben, sodass wir ihm gefallen wollen und zu seiner Ehre leben und anderen Menschen auch gern von seiner Liebe, die uns errettet, weitererzählen wollen. Darum lasst uns nicht vergessen, Gott ist treu und er wird uns nicht über unser Vermögen hinaus versuchen. Vielmehr hat er uns die nötige Kraft zugesprochen, die Versuchungen zu ertragen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied. Nummer 240. Die erste Version: Lobe den Herrn, den mächtigen König.